ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russland hat heute als erstes Land einen Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen, obwohl wichtige Tests noch ausstehen und die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit nicht ausreichend nachgewiesen sind. International stieß das Verfahren auf massive Kritik bei Regierungen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Das Paul-Ehrlich-Institut warnte vor zu großer Eile. Alle Prüfungen und Bewertungen müssten mit der gleichen Sorgfalt erfolgen wie bei anderen Impfstoffen. Das russische Mittel wurde bisher nur an wenigen Probanden getestet.
Im russischen Fernsehen wird gefeiert, was Präsident Putin heute verkündet hat, die Zulassung des ersten Impfstoffes. Ich weiß, dass dieser effektiv ist, eine stabile Immunität entwickelt und alle notwendigen Tests durchlaufen hat. Hier wurde er entwickelt, der neue Impfstoff im Moskauer Gamalei-Institut. Schon im Oktober soll mit dem Impfen begonnen werden. Anfang Januar dann soll der Impfstoff für alle verfügbar sein. Doch getestet wurde er nur an weniger als 100 Freiwilligen. Parallel zur Produktion soll es weitere Studien geben. Üblicherweise dauert die Zulassung eines Impfstoffes Jahre und verläuft in drei klinischen Phasen. Zunächst werden an wenigen Freiwilligen Tests auf Verträglichkeit gemacht. Dann wird in der zweiten Phase die Dosierung ermittelt. Und schließlich wird in der entscheidenden dritten Phase an rund 10.000 Freiwilligen die Wirksamkeit erprobt. Normalerweise dauert das alles 8 bis 10 Jahre. Viele Länder haben die Entwicklung beschleunigt. Doch Russland verzichtet fast ganz auf Phase 3. Neben vielen Wissenschaftlern kritisiert die überhastete Zulassung auch eine Vereinigung russischer Pharmafirmen. Wir meinen, dass es zu schnell gemacht wurde, weil es keine wirkliche Information über den registrierten Impfstoff gibt. In dieser Situation müssen wir die Gesellschaft vor der möglichen Gefahr warnen, dass ein nicht genug erforschtes Produkt auf den Markt kommt. Die Eile, sie wird auch international bemängelt.
Der Impfstoff, der jetzt in Russland zugelassen wurde, hat offensichtlich nur limitierte Datenbasis im Moment. Es fehlen statistisch signifikante Daten zur Impfstoffsicherheit und zur Wirksamkeit.
Trotz all dieser Warnungen, 30 Millionen Impfdosen sollen noch in diesem Jahr in Russland hergestellt werden. Für Präsident Putin geht es um einen Erfolg, den er angesichts der Wirtschaftskrise im Land dringend braucht. Das Ganze wird schon mit dem Sputnik verglichen, dem russischen Weltraumsatelliten, mit dem das Weltraumzeitalter begann. Damals war man Erster, heute möchte man auch wieder Erster sein. Die Risiken geht man ein.
Unterdessen breitet sich das Coronavirus immer schneller aus. Die Zahl derer, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert haben, verdoppelte sich laut Johns Hopkins Universität innerhalb weniger Wochen. Von 10 Millionen Menschen Ende Juni auf nun insgesamt 20 Millionen weltweit. In Deutschland meldeten die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut 966 neue Fälle innerhalb eines Tages. Einige Bundesländer kündigten heute härtere Maßnahmen gegen Verweigerer von Schutzmaßnahmen an. So sollen Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs in Nordrhein-Westfalen künftig ein Bußgeld zahlen, wenn sie keinen Mund-Nasen-Schutz tragen.
Maskenpflicht bei 34 Grad heute in Köln. Die meisten halten sie trotz Hitze ein. Für alle anderen gilt von morgen an in Nordrhein-Westfalen ein neues Bußgeld. Wer in Bus und Bahn keine Maske trägt, muss 150 Euro bezahlen.
Sicherlich über 10, vielleicht 20, sogar 30% in einigen Zügen. Und das ist einfach unsolidarisch mit den Schwächsten der Gesellschaft. Und genau deshalb müssen wir jetzt auch mit Bußgeldern und über Kontrollen da besser werden.
Strafen gegen Maskenverweigerer. Bundesweit ist das bislang nicht einheitlich geregelt. Länder wie NRW, Bayern, Berlin und 7 andere haben Strafen auf den Weg gebracht. Hamburg hat sie angekündigt. In den übrigen Ländern ist bislang nichts vorgesehen. In NRW reagieren einige Städte und Gemeinden allerdings zurückhaltend auf die neue Verordnung. Die Kontrolleure der Verkehrsbetriebe seien nicht berechtigt, Bußgelder zu verhängen. Das sei Sache von Polizei und Ordnungsamt. Eine Durchsetzung damit schwierig.
Das Kölner Ordnungsamt hat 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir durch Köln fahren am Tag 500 Bahnen und Busse. Allein das zeigt schon, wir können nicht in jede Bus und in jeden Bahn einen Ordnungsamtsmitarbeiter reinsetzen.
Ein weiteres Problem, die Nachhaltigkeit der Kontrollen, wie hier in Hamburg. Fahrgäste werden zwar ermahnt und demnächst auch zur Kasse gebeten, von Dauer sei der Effekt aber nicht.
Das Problem an der Geschichte ist, die Leute setzen dann meistens die Maske auf. Sobald wir aber wechseln oder sobald die Zugtüren zugehen, können wir dann auch nichts mehr machen. Und dementsprechend machen sie es nur für den Moment.
In NRW gilt ein Verstoß gegen die Maskenpflicht in Bus und Bahn künftig offiziell als Ordnungswidrigkeit. Das bedeutet, das Bußgeld darf sofort verhängt werden, ohne vorherige Ermahnung.
In Belarus dauern die Proteste gegen Präsident Lukaschenko an. Ungeachtet aller Drohungen des Staatschefs gab es heute viele kleinere Kundgebungen. Vergangene Nacht waren landesweit tausende Menschen auf die Straße gegangen. Mindestens 2000 Demonstranten wurden nach offiziellen Angaben festgenommen. Bei Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften gab es zahlreiche Verletzte. Die führende Oppositionspolitikerin Tichanowskaja hat das Land verlassen. Auslöser der Proteste war der hohe Wahlsieg Lukaschenkos, der international in Frage gestellt wird.
Dutzende Menschen, vermutlich Gefangene, auf dem Hof einer Polizeiwache in Minsk, gefilmt von der Straßenseite gegenüber. Sondereinheiten der Polizei in Belarus hatten gestern Abend nach eigenen Angaben 2000 Menschen festgenommen. Protestierende waren die zweite Nacht in Folge auf die Straße gegangen, aus Protest gegen das nicht nur aus ihrer Sicht gefälschte Wahlergebnis. Die Polizei setzte Gummigeschosse und Blendgranaten ein. Etwa 200 Verletzte kamen nach Angaben von Ärzten in Krankenhäuser. Es ist offensichtlich, dass es keine richtigen Wahlergebnisse sind und ich bin hier, um meine Stimme zu verteidigen. Es ist nicht richtig und nicht ehrlich deinem Volk gegenüber. Wenn du sagst, du liebst dein Volk, dann zeig es. Präsidentenkandidatin Tichanowskaja wurde nach Angaben ihres Wahlstabs gezwungen, eine Nachricht zu verlesen. Die Menschen sollten nach Hause gehen. Anschließend reiste sie, wohl unter Druck der Behörden, nach Litauen. Ich hatte gedacht, diese ganze Wahlkampagne hätte mich abgehärtet, hätte mich stärker gemacht, so stark, dass ich alles aushalte. Aber das ist wohl nicht so. Bundesaußenminister Maas sprach bei einem Besuch in Moskau mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov auch über Belarus. Maas wiederholte, Sanktionen gegen Belarus prüfen zu wollen. Doch innerhalb der Europäischen Union gibt es dagegen Widerstand, etwa von Ungarns Premier Orbán. Für den Abend sind in Belarus neue Proteste geplant. Der staatliche Provider hat angekündigt, das Internet wieder abzustellen.
Eine Woche nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut haben mehrere tausend Menschen bei einem Trauermarsch der Opfer gedacht. Auch die Proteste gegen die Führung des Landes gingen weiter. Mindestens 171 Menschen wurden durch die Detonation am vergangenen Dienstag getötet, etwa 6000 verletzt. Gegen die inzwischen zurückgetretene Regierung gibt es unterdessen neue Vorwürfe. Experten sollen im Juli explizit vor den gefährlichen Chemikalien im Hafen gewarnt haben.
Das ist das Werk meiner Regierung. Die Schuldfrage an der Katastrophe von Beirut ist aus Sicht vieler Menschen geklärt. Die Regierung habe um die Risiken gewusst, sie in Kauf genommen, die Bevölkerung im Dunkeln gelassen. Wenn wir gewusst hätten, was hier gelagert wurde, hätten wir die Arbeit eingestellt und wären dagegen auf die Barrikaden gegangen, bis sie es entfernen. Staatspräsident Aoun muss sich bohrenden Fragen nach seiner Verantwortung stellen. Sicherheitsexperten hatten ihn in einem Bericht vor den immensen Risiken gewarnt, mehr als zwei Wochen vor dem Unglück. Die Schuld dafür aber schiebt der anderen zu. Alle wussten, was los ist. Ich habe die Verantwortlichen über diesen Bericht informiert und sie direkt angewiesen, das Nötige zu tun. Geschehen aber ist nichts. Nun liegt halb Beirut in Trümmern. Der Libanon ringt um einen Neuanfang. Die alten Eliten wollen eine Regierung mit neuen Köpfen formen und doch weiter die Strippen im Hintergrund ziehen. Das zumindest glaubt die Politikwissenschaftlerin Leila Nicolas. Sie erpressen die Menschen immer wieder. Sie drohen manchmal sogar mit einer Neuauflage des Bürgerkriegs. Deshalb ist es so schwierig, die alten Machtstrukturen aufzubrechen. Eben das aber haben sie sich zum Ziel gesetzt. Tausende halten auch am Tag nach dem Rücktritt der Regierung den Druck der Straße hoch. Sie fordern die Revolution statt kosmetischer Reformen.
Zur aktuellen Situation im Libanon jetzt Daniel Hechler live aus Beirut.
Die alten Machteliten, sie bangen um ihre Posten, um Macht und auch viel Geld. Noch nie standen sie so unter Druck wie jetzt. Von den Straßen Beiruts ebenso wie auch vom Ausland. Darin liegt nun auch die große Chance für einen Wandel. Das neue Kabinett wird deshalb wohl auch aus neuen, unverbrauchten Ministern geformt. Als Ministerpräsident wird der angesehene Jurist und Diplomat Salman gehandelt. Unabhängig aber werden die neuen Minister wohl kaum sein. Hinter ihnen stehen einmal mehr mächtige Religionsgruppen und auch Cliquen, die eifersüchtig auf den Proporz achten werden. Die Machtbalance zwischen Sunniten, Schiiten und Christen, sie mag neu austariert werden. Vor allem die Sunniten wollen mehr Einfluss. Ganz kippen aber soll sie nicht. Viele fürchten, dass ansonsten alte Wunden aus dem Bürgerkrieg wieder aufbrechen und sich die Gewalt unkontrolliert entlädt. Zurück zu Jens Riewer.
Nach seiner international scharf kritisierten Festnahme ist der Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai gegen Kaution wieder freigelassen worden. Der führende Vertreter der Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone verließ am Abend eine Polizeiwache. Auch die prominente Aktivistin Agnes Chow kam gegen eine Geldzahlung auf freiem Fuß. Gestern waren mehrere Mitglieder der Demokratiebewegung auf Grundlage des neuen umstrittenen Sicherheitsgesetzes festgenommen worden. Im Skandal um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard gerät nun eine weitere deutsche Behörde in den Fokus. Die beim Finanzministerium angesiedelte Geldwäschebekämpfungseinheit des Zolls FIU hat offenbar zahlreiche Hinweise auf Betrug nicht rechtzeitig weitergereicht. Das ergaben Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung. Im Juni war bekannt geworden, dass Wirecard Luftbuchungen in Milliardenhöhe vorgenommen hatte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen bandenmäßigen Betrugs.
Eine Trutzburg gegen Geldwäsche, Terrorfinanzierung und eigentlich auch gegen sonstige Finanzstraftaten soll sie sein. Die Financial Intelligence Unit, kurz FIU, eine Spezialeinheit des Zolls. Sie sammelt Hinweise über verdächtige Transaktionen, wertet sie aus und leitet Verdachtsfälle an die Strafverfolger weiter. In Sachen Wirecard aber ist sie ihrer Aufgabe wohl nur unzureichend nachgekommen. Nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung hat die FIU über Jahre etwa 100 Meldungen über Unregelmäßigkeiten bei Wirecard erhalten. Nur ein Bruchteil davon erreichte die zuständige Staatsanwaltschaft. Erst seit Bekanntwerden des Skandals wurde nachgeliefert.
Das ist mit tödlicher Sicherheit kein Einzelfall, weil wir in der Vergangenheit schon viele Fälle gesehen haben, wo Tausende von Euros uns durch die Lappen gegangen sind, weil die Meldungen zu spät in den Ländern angekommen sind. Und wir wissen über die Abertausenden von Meldungen, die derzeit noch auf Halde liegen und müssen deswegen davon ausgehen, dass dort noch zahllose weitere Skandale schlummern.
Die zuständige Generalzolldirektion beharrt darauf, die FIU sei ihrem Auftrag der Geldwäschebekämpfung umfassend nachgekommen. Für Bilanzfälschung etwa sei sie nicht zuständig. Das sieht die Linke völlig anders.
Es ist ja so, wenn ich zur Feuerwehr gehe und sage, ich habe eine Leiche im Keller, dann sagen die auch nicht, gehen Sie mal zur Polizei. Wir sind ja nicht zuständig, sondern die müssen sich darum kümmern.
Insbesondere Finanzminister Olaf Scholz, so die Linke, lasse das Chaos bei der FIU laufen. Gemeinsam mit Grünen und FDP prüft man derzeit die Einsetzung eines Wirecard-Untersuchungsausschusses.
Fips Asmussen ist tot. Der Komiker, dessen Markenzeichen sein wilder Lockenkopf und der Hamburger Dialekt waren, starb bereits am Sonntag. Asmussen zählte zu den bekanntesten Alleinunterhaltern Deutschlands. Seine markigen Witze gingen häufig in den Volksmund über.
Ich mache zum Beispiel jetzt 3 Diätkuren auf einmal. Von einer bist du ja gar nicht satt. Nein. Weißt du?
Asmussen stand seit den 70er Jahren auf der Bühne, verkaufte Bücher und Millionen Tonträger. Er wurde 82 Jahre alt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 12. August.
Hochdruckeinfluss bringt im Norden und Osten Deutschlands Sonnenschein, während sich ansonsten in der feucht-heißen Luft teilweise unwetterartige Gewitter entwickeln können. Die sind vor allem in der ersten Nachthälfte aktiv, im Norden und Osten meist klar und morgen sonnig. Sonst gibt es bei Sonne und Quellwolken zunächst nur einzelne, später häufiger Hitzegewitter mit Unwetterpotenzial, vor allem durch Starkregen. Im Westen heute Nacht über 20 Grad, erträglicher bleibt es in Vorpommern und in den Alpentälern. Morgen wieder wieder verbreitet über 30 Grad, deutlich kühler weiterhin an der Ostsee. Am Donnerstag nordöstlich der Elbe sonnig, sonst weiterhin Gewitterschauer mit erhöhtem Unwetterpotenzial. Ähnliches Wetter auch am Freitag, aber am Samstag sind auch im Norden und Osten unwetterartige Gewitter möglich.
Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Medizindurchbruch oder Menschenexperiment? Fragen zur russischen Impfstoffzulassung an den Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts. Und Schule und Corona. Wie steht es inzwischen um das digitale Lernen? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.